Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig. Ich schau gerade mal. Ah, ihr habt ja alles in Leipzig. Ihr habt Chors, ihr habt Burschenschaften, genau, eine Landsmannschaft, Turnverbindungen. Ihr habt ja alles. Ihr habt eine Jagdverbindung und sogar Damenverbindungen.
Gerade habt ihr Luca von der autonomen Antifa Freiburg neu eingesprochen, gehört, wie er die lange Liste Leipziger Verbindungen aufzählt. Auf Leipzig kommen wir später in der Folge nochmal genauer zu sprechen und hören dann auch Carsten vom Leipziger Ladenschlussbündnis sowie nochmal den Journalisten Lucius Teidebaum.
Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen mehr einen Überblick gegeben und haben viel zu Struktur und Tradition von Verbindungen gehört. Und wir hatten einen historischen Abriss begonnen, den wir jetzt zu Ende bringen. Daher ohne Umschweife weiter. Wir sind im ersten Teil der Folge Ende der 1810er Jahre stehen geblieben.
Genau, und wir bleiben da mal kurz beim historisch-politischen Kontext. Diese Zeit ist der Beginn des sogenannten Vormärz, also die Zeit vor der Revolution 1848. Und diese Zeit ist sehr von Widersprüchen geprägt. Wirtschaftlich und kulturell gab es viele Modernisierungsbestrebungen, politisch war die Zeit aber ziemlich stagnierend und repressiv.
Es gab kein Versammlungsrecht, es gab kein Presserecht, es gab gar nichts. Und das war gleichzeitig die Biedermeierzeit. Und ich würde sagen, die Biedermeierzeit passt viel mehr zur Epochenbeschreibung, wenn man sich die Verbindungsstudenten anguckt. Das war die Reaktion dieses Milieus. Nicht unbedingt der jungen, aktiven Studenten, das sage ich nicht. Also ich will nicht in Frage stellen, dass sie damals auch irgendwie darunter gelitten haben und dagegen gekämpft haben, das haben sie sicher. Aber das konservative Milieu, was ein vereinigtes Deutschland wollte, dieses Bürgertum, das eben später dann auch im Grunde dazu führte, dass es dann auch in Deutschland gab, dieses Bürgertum, das hat keineswegs mit Revolte reagiert. Sicher, es gab sowas wie das Hambacher Fest 1832, aber die meisten von denen haben sich zurückgezogen ins Private. In der Zeit des Vormärz haben sich dann auch die katholischen Studentenverbindungen, hauptsächlich die vom Kartellverband, vom CV, gegründet oder viele von denen, oder die ersten, sage ich mal. Die waren aber keineswegs an dieser 48er-Revolution beteiligt, weil auch schon zu der Zeit gab es eine Spaltung, auch innerhalb des Katholizismus. Das war nämlich einmal der Deutschkatholizismus, das waren so bekannte Revolutionäre, die teilweise auch Burschenschaftler waren, eben gar nicht in katholischen Verbindungen. Und auf der anderen Seite der Ultramontanismus, also Ultramontan, jenseits der Berge. Jenseits der Berge meint in dem Falle jenseits der Alpen, und jenseits der Alpen liegt Rom und in Rom sitzt der Papst. Und Ultramontanismus sind also die Papsthörigen, und das war das Milieu, was hier in den 40er Jahren Massenaufläufe gemacht hat. Also sicher, beim Hambacher Fest waren auch irgendwie 20, manche sagen auch 30.000 Menschen, aber zum Heiligen Grock nach Trier in den 40er Jahren ist zwischen 500.000 und 1 Million Menschen gepilgert. Also das waren wirklich Massenaufläufe.
In den 1860er Jahren beginnt dann wieder eine Zeit von Kriegen, bis eben auch zum großen Krieg 1871 gegen Frankreich.
Und in der Zeit haben die Verbindungsstudenten, die Burschenschafter, die Landsmannschaften, die Chorstudenten vor allem, die haben gekämpft in diesen Kriegen. Das waren die Soldaten. Natürlich gab es auch andere, aber die waren immer an vorderster Front, wenn es zum Krieg kam. Und danach, also danach war einfach die Zeit der Chors. Bismarck war ein Chor, Kaiser Wilhelm war ein Chorstudent. Also die hatten ja das Sagen, und die anderen Verbindungsarten, die mussten sich unter Strafe des Untergangs anpassen, an die Rituale des Chor. Und deswegen sehen die heute alle so gleich aus, weil die damals einfach alle diese Rituale übernommen haben. Die ganze Art, sich zu kleiden, zu saufen, zu fechten und Duelle zu fechten. Also die Chor waren halt so die, die vorne weggingen, wenn es darum ging, sich zu beleidigen und dann das Ganze auszufechten mit scharfen Waffen. Und das mussten dann alle anderen auch tun, um satisfaktionsfähig zu bleiben. Und wer nicht satisfaktionsfähig war, der konnte nichts werden im Kaiserreich.
Und aus dem Umfeld des CV, also des katholischen Verbands, wurde dann übrigens auch die Zentrumspartei, also die erste christdemokratische Partei Deutschlands, an der sich auch die CDU später orientierte, gegründet. Also hier sieht man schon auch einen sehr direkten politischen Einfluss. Und der Konflikt zwischen katholischen Verbindungen und Chorverbindungen, den Luca hier gerade angesprochen hat, der wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg niedergelegt.
Sie konnten einfach untereinander keinen Disput, keinen Streit schlichten auf eine adäquate oder annehmbare, für beide annehmbare Art. Und dieses Erlanger Verbände- und Ehrenabkommen, so heißt es eigentlich, das wurde 1921 geschlossen. Da wurde das geregelt, wie das zu sein hat, wenn ein, sage ich mal, Chorstudent auf einen katholischen Verbindungsstudenten trifft und die beiden sich jetzt aufs Übelste beleidigen. Wie wird das geregelt? Wie kann die Ehre wiederhergestellt werden? Und das waren diese sogenannten Ehrengerichte, die das dann zu regeln hatten. Die gab es vorher auch schon. Die hatten solche Duelle überhaupt zu genehmigen. Das war keineswegs so, dass man sich, wie das im Film oft dargestellt würde, einfach mal so zum Duell herausfordert und dann wird das halt mal gemacht. Sondern da war meistens noch so ein Gericht vorgeschaltet, das das dann geregelt hat. Also das waren natürlich alles keine offiziellen Sachen, nicht vom Staat oder so, sondern die hatten halt ihre eigenen Strukturen. Die haben sich in der Zeit auch etabliert und die gibt es auch bis heute. Und das ist auch ziemlich interessant zu sehen. Da haben wir auch wieder einen Punkt, wo man die Relevanz von damals eben heute erkennen kann. Diese Gerichte sind eben Teil einer Parallelstruktur, die es bei den meisten Verbindungen gibt. Hier gibt es dann diese Parallelstruktur, die kopiert im Grunde den Staat, die Gewaltenteilung, auf eine sehr skurrile Art und Weise.
Die Judikative, also diese Ehrengerichte, beurteilen dann also zum Beispiel Fälle von Streit oder Beleidigung. Wobei in diesen Gerichten teilweise auch tatsächliche Richter arbeiten. Also durch den Konservatismus und Elitismus in den Burschenschaften gibt es dort ja auch eine große Vertretung von diesen gut angesehenen, ehrbaren Berufen. Und die Richter sind dann eben nebenbei auch in den Verbindungsstrukturen in den Ehrgerichten tätig.
Also wenn ich noch irgendeinen Respekt vor dem deutschen Gerichtsverkehr hätte, ich hätte ihn da verloren, als ich mich mit der Sache beschäftigt habe. Naja, neben der Judikative gibt es noch die Exekutive. Das ist auch relativ offensichtlich, was das ist in den meisten Fällen. Das sind die paar, die entscheiden, die operative Arbeit machen, sage ich mal, das Tagesgeschäft. Meistens ist es sowas wie ein Verbandsrat oder Sprecher oder also solche Gremien, die dann oft rotieren oder meistens rotieren und aber nicht immer. Also es gibt auch einfach wirklich Sachen, wo man denkt, oh, hier hat einfach die Dynastie zugeschlagen, 50 Jahre lang die gleichen Personen am gleichen Posten. Hatten wir zum Beispiel so beim Coburger Konvent, wo dann der Schatzmeister einfach nicht gewechselt ist, 51 Jahre lang. Also sie tun so, als ob sie ultrademokratisch wären und sobald man da ein bisschen genauer hinguckt, denkt man sich, Moment mal, das lässt sich doch mit so demokratischen Grundwerten eigentlich überhaupt nicht vereinbaren.
Auch die Legislative ist vertreten.
Also die Gesetzgebung, die ist in diesem Fall meistens, na, das hängt ein bisschen von der Ebene ab. Also in den unteren Ebenen, sage ich mal, auf Bundebene, wo es das dann auch teilweise mehrfach gibt. Also alte Herren haben das nochmal, das ist dann eine andere als bei den Aktiven. Da sind das die regelmäßigen Treffen, die Konvente, die Burschenkonvente, wo dann Sachen beschlossen werden können, wo auch Änderungen beschlossen werden können. Manchmal reicht dann die Kompetenz nicht aus, dann müssen größere Gremien einberufen werden, sowas wie ein Generalkonvent, wo dann alle vom Bund dahin kommen. Das ist alles perfekt genau geregelt und die entscheiden dann und beschließen halt neue Regeln. Und das gibt es dann auch auf Verbandsebene. Das ist dann sowas wie der Burschentag in Eisenach, also das jährliche Treffen der deutschen Burschenschaft. Das ist im Grunde das Parlament, das dann nur einmal im Jahr tagt.
Okay, also das war jetzt ein kleiner Exkurs zu den Strukturen, die sich Verbindungsstudenten mit der Zeit entwickelt haben. Wir waren aber ja eigentlich noch bei der Geschichte, und zwar in der Weimarer Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg.
Also dann in den 20er Jahren war die Situation so, dass die Reihen der Verbindungsstudenten gelichtet waren. Das lag einfach daran, dass sie mit Freude in den Ersten Weltkrieg gezogen sind und, wie wir alle wissen, war das nicht der Krieg, den man besonders gut überlebt hat. Da waren die auch keine Ausnahme. Nichtsdestotrotz gab es sie noch und sie waren auch immer noch sehr einflussreich und immer noch sehr wichtig. Ein Beispiel, woran man das mal heute noch sehen kann, was die für eine Relevanz hatten, wenn man sich Kurt Tucholsky anschaut. Der war zu der Zeit Gerichtsreporter, also Berichterstatter aus dem Gericht, und der hat regelmäßig über Chorstudenten geschrieben. Das hat er einfach deshalb gemacht, weil die ganzen Richter alle Chorstudenten waren. Und tatsächlich, wenn man sich das zu der Zeit anschaut, die hatten im Kaiserreich so dermaßen diesen Staat übernommen, ohne die ging gar nichts. Und in den 20er Jahren gab es also einen bunten Strauß an Verbindungen, die alle im Grunde genommen sehr wütend waren. Die hatten nämlich gerade den Krieg verloren, so haben sie das gesehen, und sie hatten ein Anrecht darauf, dass Deutschland zu neuer Größe kommen möge, und darauf haben die hingearbeitet, diese Verbindungen.
Naja, und hier sind die Übergänge zum Nationalsozialismus dann natürlich auch recht offensichtlich. Die Arbeit mit der Enttäuschung des Ersten Weltkriegs, das Narrativ von einer erneuten deutschen Größe, dazu natürlich auch der Habitus von Hierarchie und Disziplin. Und Studentenverbindungen waren ein großer Anlaufpunkt für sich radikalisierende nationalistische Männer.
Ja, und in dieser Zeit wurden dann auch die sogenannten Freikorps gegründet, die sich ebenfalls zum Großteil aus Verbindungsstudenten speiste und die für die Erschießung von organisierten ArbeiterInnen sowie auch von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg verantwortlich waren.
Ja, die Deutsche Burschenschaft, von der wir ja heute schon viel gehört haben, beschloss bereits 1920 den Ausschluss von jüdischen Mitgliedern und auch von allen, die mit Jüdinnen verheiratet waren. Und bereits 1926 wurde der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund gegründet.
Und fairerweise muss man dazu sagen, dass es damals halt auch ein Massenphänomen war. Also es gab nicht besonders viele Studenten, die nicht in Verbindungen waren. Also das gab es schon, aber das war ein Massenphänomen, dass man in der Verbindung war. Das war jetzt nichts Besonderes oder so. Nichtsdestotrotz war da eben auch die Frage, in was für eine Art von Verbindungen. Und viele von diesen schlagenden Verbindungen haben sich in Stahlhelm organisiert, in der SA und in der DNVP. Also all diese Parteien, die dann später den Nationalsozialismus an die Macht gebracht haben. Und dann kam irgendwann 1933, die Zeit, die sie alle herbeigesehnt hatten.
Die Geschichte von Studentenverbindungen während des NS ist dann aber wiederum ein bisschen ambivalent. Also politisch waren sie Hitler und der NSDAP erstmal eigentlich sehr nah. Gleichzeitig galten sie auch als spießig und auf eine Art konservativ, die der faschistischen Idee des Neubeginns und der Moderne auf eine Art auch widersprach. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund war also erstmal eine konkurrierende Institution. Und es wurde auch schnell klar, dass der Bereich der Verbindungen nicht von der nationalsozialistischen Gleichschaltung ausgenommen werden sollte.
Das heißt, die Vielfalt von Verbänden und Verbindungen sollte nicht weiter bestehen, sondern im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund vereint werden, der sich wiederum in örtliche Kameradschaften gliederte. Das Absurde ist, viele Verbindungen stellen diese Entwicklung so dar, als wären sie quasi dem NS zum Opfer gefallen.
Wenn ich mir das so angucken möchte, dann liest sich das alles ganz anders. Die schreiben das alles auf ihrer Seite, also zum Beispiel das Corps Thuringia, was damals war. Aber sie sagen so Sachen wie, in der Zeit des Nationalsozialismus musste auch Thuringia 1935 suspendieren, weil Kooperation und Nationalsozialismus nicht vereinbar waren. Die Altherrenschaft unterstützte die SC-Kameradschaft Markgraf von Meißen mit Sitz auf dem Sachsen- bzw. Lausitzer Haus, die sich 1942 in das Corps Mesenia IV aufwandelte. Das ist was, wenn man das so liest, dann klingt das erstmal so, als ob die so ein bisschen, naja, schon halbe Opfer, ne? Also mindestens mussten sich da irgendwie anpassen und das war ganz mies, ne? Tatsächlich ist es nicht so, weil das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist der Grund, ne? Also dieses Corps Thuringia, das wurde zwar aufgelöst und wurde auch suspendiert, aber das ist, sag ich mal, das ist nicht die Unwahrheit, das ist nicht die Wahrheit. Weil die haben sich nicht aufgelöst und sind dann in alle Winde verstreut gewesen oder in alle Welt gegangen, sondern die haben danach einfach diese Kameradschaft gegründet. Die Kameradschaft kommt hier gar nicht vor. Das heißt, tatsächlich haben die sich de facto einfach umbenannt. Umbenannt und oft noch fusioniert mit anderen Verbindungen und dann waren sie eine nationalsozialistische Kameradschaft. Das war die Zeit des Nationalsozialismus und so ähnlich klingt das bei allen. Also das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist systematisch so, dass diese Geschichte umgelogen wird, weil sie, wenn man sie aussprechen würde, dann würde man sich eingestehen müssen, dass das alles NS-Organisationen waren, diese Verbindungen, diese Studentenverbindungen. Und ich rede von der Mehrzahl der Studentenverbindungen, nicht nur von den Schlagenden. Also zum Beispiel die katholischen und deutschen Studentenverbindungen. Bavaria Bonn, das ist die unseres Bundeskanzlers Friedrich Merz. Die hat sich bereits 1933 in eine Kameradschaft umgewandelt. Sie hat da auch Globke mit dabei, der während des Nationalsozialismus einer der größten, bekanntesten Juristen war, der die Nürnberger Rassengesetze kommentiert hat, einer der Hauptkommentatoren und der später die ersten Kabinette von Konrad Adenauer organisiert hat und da besonders viele CV-Minister eingesetzt hat, weil er selbst halt auch ein CV war.
Der Kartellverband ist die eine Geschichte und dann gibt es ja noch den Coburger Konvent, über den wir vorhin schon gesprochen hatten, also der Dachverband der Corps. Und hier konnte die Antifa Freiburg nachweisen, dass deren Mitglieder alle bis auf eine Nachfolgeverbindungen von NS-Kameradschaften sind. Klar, dass man da die eigene Geschichte lieber ein bisschen anders schreiben will.
Wir haben uns dann die Geschichte der Vorläuferorganisationen angeschaut und konnten dann im nächsten Schritt die vorgängigen Organisationen der heutigen CC-Verbindungen bestimmen. Das klingt kompliziert und so war es auch. Also es hat auch wirklich lange gedauert, das aufzuschlüsseln. Und das Kommuniqué ist auch 94 Seiten lang und davon sind mehrere Dutzend Seiten Anhang, nämlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Und da kommt dann zum Beispiel raus, dass die Landsmannschaft im CC Plavia Armania Leipzig entstanden ist, aus der Kameradschaft im NSDSTB Eupen Malmedy Köln, Klaus von Pape Leipzig, Hermann Descheruska Leipzig und Albert Leo Schlageter Leipzig. Also Die ist aus 4 NS-Kameradschaften entstanden, davon 3 aus Leipzig.
Zu der Situation in Leipzig kommen wir später auch nochmal mehr. Wir wollen erstmal unseren Ritt durch die Geschichte fortsetzen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Alliierten zunächst die Neugründung von Studentenverbindungen untersagt. In der DDR wurde das Verbot dann auch nie abgeschafft, sondern bestand bis zum Ende der DDR weiter. In der BRD durften sich seit 1950 wieder Studentenverbindungen gründen. Da wurde das Verbot aufgehoben.
Und zwar wurde das aufgehoben auf Druck von Hans Klopke. Hans Klopke war, nochmal zur Erinnerung, Kanzleramtsminister unter Adenauer, selber im CV. Und auch seine Verbindungsspielart, der Kartellverbund, war von diesem Verbot betroffen, der Alliierten. Und deswegen ist er dagegen vorgegangen. Und deswegen wurde das aufgehoben. Und deswegen kann man auch die Geschichte der schlagenden und nicht schlagenden Studentenverbindungen nicht trennen. Nur wegen solcher Verbindungen wie der von Herrn Merz gibt es heute sowas wie die Deutsche Burschenschaft. Sie haben sich aktiv dafür eingesetzt. Naja, jedenfalls war dann die Zeit in den 50er und 60er Jahren, wo sich die ganzen Verbindungen in Westdeutschland gegründet haben.
Gleichzeitig gab es ja dann in Westdeutschland aber auch die Studierendenbewegung der 68er. Und die haben das Verbindungswesen auch nochmal ziemlich unter Druck gesetzt, beziehungsweise einfach Wind aus den Segeln genommen, weil sich die Stimmung an den Universitäten und darüber hinaus einfach in eine andere Richtung entwickelt hat und sehr liberal geworden ist. Zum Beispiel konnten auch andere Schichten Zugang zu Universitäten bekommen und es haben mehr Frauen studiert. Vorher war der Zugang ja generell sehr elitär. In den 60er Jahren wurden dann eben Reformen angestoßen, die das Bildungssystem verändert haben.
Ja, da waren dann schätzungsweise rund 1% der Studierenden in Verbindungen. An der Stelle schauen wir parallel nochmal in die DDR. Denn trotz des weiter bestehenden Verbots, das wir schon angesprochen hatten, gab es noch einzelne Studentenverbindungen.
Wir sind da mal drauf gestoßen, auf die Salia Jenensis, im Zuge einer Recherche gegen einen Asylrichter aus Gera. Also einen rassistischen Asylrichter, der 500 Leute abgeschoben hat abschieben lassen, was wir 2024 veröffentlicht haben. Der Mann war auch Verbindungsstudent, also der war Turnerschafter in einer Turnerschaft in Göttingen und diese Turnerschaft war ursprünglich mal in Jena und musste dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg emigrieren, wie viele im Westen und hat dann versucht, noch so Verbindungen zu halten zu den alten Herren im Osten, die da noch wohnten. Aber das ging langsam in die Brüche, also das hat einfach nicht lange genug gehalten. Das waren nicht die Verbindungen, die überdauert haben. Irritierenderweise waren die Verbindungen, die überdauert haben, teilweise die, die sich neu gegründet haben in den 60er Jahren. Das waren einfach reaktionäre Jugendliche, die diese Burschenpropaganda gefunden haben und das für sich gelesen haben und dann solche Zirkel gegründet haben, Verbindungen gespielt haben.
Aber diese ganzen Verbindungen in der DDR, die waren nicht so richtig connected, also die waren eher relativ lose.
Und die haben sich erst in den letzten Jahren der DDR wieder organisiert und zwar nicht entlang der schlagenden, nicht schlagenden Richtung, sondern anhand der Einheit. Also es gab eine Art Einheitsfront. Das reichte von katholischer Verbindung bis hin zur übelsten Nazi-Burschenschaft. Und es war völlig egal, die haben sich alle einmal im Jahr ab 1987 auf der Rudelsburg getroffen. Dazu muss man sagen, die ganzen Orte, an denen sich diese Verbindungsstudenten gerne treffen, die lagen fast alle in der DDR. Also bis auf jetzt Hambach in der Pfalz. Das war damals Vorderpfalz. Das war Österreich. Das war nicht... Also deswegen hat das eine ganz andere Geschichte. Aber die ganzen Bünde, die sich gegründet haben, die ganze DDR, also da waren so viele Orte, wo sie sich gerne getroffen hätten. Und das haben sie dann auch nach der Wende sofort wieder gemacht. Das war eine der ersten Sachen.
Was uns zur Rudelsburg führt.
Zum Beispiel die Deutsche Wehrschaft. Da hat noch niemand von gehört überhaupt. Bis ich dann mal diese Protokolle angeschaut habe von der Rudelsburger Allianz. Wo drin steht, dass in den 90er Jahren bei der Rudelsburger Allianz die Wehrschaft Normannia dabei war. Also gab es offensichtlich auch in der DDR noch solche Traditionen, die da überlebt hatten. Und das muss man erstmal hinkriegen. Die DDR war keine kurze Zeit und die haben wirklich versucht, das zu brechen. Und das ist ihnen nicht gelungen, auf eine Art. Und diese Rudelsburg, die hat auch eine lange Geschichte. Da haben sich eben Chorstudenten schon getroffen, also früher, meint Mitte des 19. Jahrhunderts. Und diese Rudelburger Allianz, die sich da gegründet hat, die wurde direkt schon von dem allerersten Treffen an von der Stasi überwacht. Also da gab es Spitzelberichte, die dann die Kooperierten selber wiedergefunden haben.
Ja, und diese Berichte hat sich die Allianz später selbst besorgt und ausgewertet und darüber wiederum hat die Freiburger Antifa dann ebenfalls Kenntnis von deren Inhalten bekommen und auch Rückschlüsse auf die Personalien ziehen können. Anyways, warum wir darauf so fokussieren, die Rudelsburger Allianz ist quasi der ostdeutsche Versuch, die Traditionslinie am Leben zu halten.
Also da haben die sich dann 1986 erstmals getroffen, aus verschiedenen Städten. 1987 dann in einer Burg da schon gefeiert und dann haben die richtige Traditionen draus gemacht und haben gefochten und so. Also gegen Ende der DDR war da schon wieder so ein bisschen Kooperationsleben. Genauso wie es also auch Neonazismus in der DDR gab, gab es da auch Kooperationswesen, aber halt unterdrückt beides. Und beides wusste die DDR. Also sie wusste davon, sie war bei jedem einzelnen Treffen dabei.
Ja, und an der Stelle nochmal ein fettes Danke an die Autonome Antifa Freiburg, die anlässlich unseres Interviews hier für den Podcast gerade auch die ganzen Protokolle der Rudelsburger Allianz von 1987 bis 2018 veröffentlicht hat. Und zwar auf der Seite autonome-antifa.org.
Also von ihrem ersten Protokoll 1987, noch in der DDR, bis 2018. Und ja, das sind jetzt nicht die spannendsten Protokolle ever, aber es zeigt halt, dass sozusagen diese Desintegrationsereignisse, so Bewegungen am Ende der DDR, das kam nicht aus dem Nichts. Das konnte man an verschiedenen Dingen ablesen. Ich würde sagen, das war so einer der Indikatoren.
Ja, also wen das Thema noch detaillierter interessiert, dem empfehlen wir absolut diese Seite. Sowieso ist da noch total viel Material, wo ihr mal durchstöbern könnt. Ansonsten, nach der Wende haben sich ganz viele Burschenschaften in Ostdeutschland wieder gegründet. Und auch das natürlich nicht zufällig, sondern das wurde schon aktiv angegangen, weil Burschenschafter aus dem Westen ihre alten Burschenschaften an traditionsreichen Orten wiedergründen wollten.
Gut, und damit haben wir eigentlich den Abriss der Geschichte auch schon geschafft und wollen noch mal mehr regionalspezifisch gucken. Welche Studentenverbindung gibt es hier bei uns in Leipzig? Dafür haben wir auch mit Carsten vom Leipziger Ladenschlussbündnis gesprochen.
Leipziger Burschenschaften, ich würde sagen, das ist so ein Nischenphänomen, wo es so ein gewisses Nerditum braucht, sich damit tiefer auseinandersetzen zu wollen, weil das, glaube ich, sonst allgemein im Alltag nicht so sehr eine Rolle spielt. Und als Gruppe machen wir jetzt auch nicht viel Neueres als das, was andere Initiativen und Gruppen so ein bisschen zu monitoren und halt zu gucken, das zusammenzuführen und vielleicht einer größeren Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Unter anderem durch Stadtrundgänge, aber auch indem sie zum Beispiel Infos an die Freiburger Antifa weitergeben, die dann auf der besagten Website autonome-antifa.org landen.
Und wenn man da auf die Seite geht, dann werden so ein paar Burschenschaften aus Leipzig vorgestellt, über die in den vergangenen Jahren berichtet wurden, unter anderem die Burschenschaft Arminia zu Leipzig und Dresden. Die Burschenschaft Dresdensia Leipzig, die Burschenschaft Germania, dann gibt es noch die Burschenschaft Ghibellinia Leipzig Hannover, die Burschenschaft Normannia Leipzig Marburg und in den letzten zwei Jahren fürs Burschenschaftsmilieu für sehr große Aufregung und Auseinandersetzungen hat das Korps Thuringia Leipzig gesorgt, zusammen mit der Landsmannschaft Plavia Arminia Leipzig.
Besonders hervorzuheben sind die entsprechenden Burschenschaften in Leipzig, insbesondere die Dresdensia und die Germania Burschenschaft, gerade weil sie enorm mit dem neonazistischen Milieu vernetzt sind.
Dort sind Politiker der AfD, ganz viele Juristinnen involviert, die auch aktuell Neonazi-Kader vor sächsischen Gerichten vertreten. Es gibt einen Skandal aktuell, wo auch Burschen verstrickt sind, wo ein Dresdner Staatsanwalt in Süddeutschland an einer Tagung teilgenommen hat, an der unterschiedliche Neonazis waren und so eine Art Rechtsberatung gemacht hat zum hatte da auch Arbeit geschrieben zum sogenannten Volksverhetzungsparagrafen. Also genau, deswegen lohnt sich das, sich das immer so ein bisschen auf dem Schirm zu haben.
Recherchiert hatte das unter anderem die Taz und inzwischen ist es vom Justizministerium Sachsen bestätigt. Es geht um den Dresdner Staatsanwalt Dr. Mike U. gegen den die Generalstaatsanwaltschaft jetzt ein Disziplinarverfahren führt. Er hatte eben im November auf einer von dem rechten Szeneanwalt Dubravko Mandik organisierten Tagung in Baden-Baden einen Vortrag über Volksverhetzung und Meinungsfreiheit gehalten, wo eben auch viele Burschenschafter anwesend waren.
Er ist tatsächlich derzeit weiterhin im Dienst der Staatsanwaltschaft Dresden und amtiert dort unter anderem als Gleichstellungsbeauftragter. Ja, und wie man hier sieht, also Aufmerksamkeit auf das Thema der Studentenverbindung gibt es meistens eben nur bei einzelnen Skandalen. Aber auch in dieser Hinsicht können die Leipziger Vereinigungen mit einigem aufwarten.
Das eine betrifft die Burschenschaft Germania als Antifaschistin eine Kommunikation geleakt haben in der Hochzeit von Legida, in dem sich Teile der Burschenschaft Germania immer weiter radikalisiert haben, sich auf einen sogenannten Rassekrieg vorbereitet haben und einen Ort bei Leipzig sich auserkoren haben, um am sogenannten Tag X zurückzuziehen und dort quasi den Ort zu übernehmen. Das war obligatorisch mit Schießtrainings, Munition sammeln und anderes. Und in dieser geliebten Kommunikation ist nicht nur deutlich geworden, die Gesinnung der Burschen, die dort untereinander stattfindet, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen, das ist so ein, glaube ich, so ein Wesensmerkmal der Burschenschaften, auch sehr, sehr vielen Juristen, Anwälte, aber bei der Germania-Burschenschaft auch nochmal die Besonderheit, dass zu der damaligen Zeit auch auf dieser E-Mail-Liste ein ehemaliger alter Herr war, der zu der Zeit Staatsanwalt in Leipzig war, heute Richter ist am Landgericht. Also das sozusagen diese Netzwerke, die dann bis in die Bundeswehr ging. Das war sozusagen ein Skandal, der so ein bisschen kurzzeitig den Blick auf so eine Burschenschaft mal geworfen hat.
Und, surprise, die Germania ist auch in der deutschen Burschenschaft organisiert.
Und auch da quasi wieder Mitglieder, die schon einschlägig aufgefallen sind. Tatsächlich gibt es da auch einzelne Mitglieder oder zumindest gab sie. Ich weiß immer nie genau, ob sie tatsächlich doch Mitglied sind. Ne? Da muss man immer ein bisschen auch rechtlich vorsichtig sein, die halt auch bis hinein, also teilweise aus dem neonazistischen Bereich kamen. Also die dann halt bei irgendwelchen Neonazi-Traueraufmärschen in Chemnitz mitgelaufen sind. Genau, die haben dann auch solche lustigen Veranstaltungen, wie dass sie eine Reichsgründungskneipe begehen. Das ist übrigens bei Studentenverbindungen gar nicht so unüblich und nicht nur bei den Burschenschaften, sondern auch bei denen, bei der Leipziger Germania auch, also ist es jetzt bekannt, weil die es halt auch veröffentlichen, aber dass sie tatsächlich an die Reichsgründung von 1871 gedenken, was ja ansonsten vielleicht bis zum Aufkommen der AfD überhaupt keine Rolle gespielt hat, außerhalb von halt eben Studentenverbindungen und irgendwie so Neonazi-Kreisen.
Und bei den Referenten der Germania in Leipzig tauchen so zum Beispiel Leute auf wie Philipp Stein.
Der ist der Vorsitzende des Netzwerkes 1%. Der hat 2016 bei denen zum Thema vom Milieu zur Bewegung gesprochen. Er ist selber auch Burschenschafter, Mitglied in der Germania Marburg. Also ne, Burschenschafter, der bei anderen Burschenschaften auftritt. Felix Menze, der ist heute, glaube ich, der Pressesprecher von der AfD-Landtagsfraktion, ist Mitglied einer Schülerverbindung in Chemnitz und er hat 2019 zum Thema Zukunft der Opposition in Deutschland gesprochen. Also man kriegt dann schon auch so ein bisschen raus, wie die Leute drauf sind anhand von ihren Referenten und seltener auch Referentinnen und den Themen, die sie bespielen.
Kommen wir aber von der Germania zur Dresdensia.
Die Burschenschaft gibt es quasi erst wieder seit 2015 in Leipzig, aus Gießen hauptsächlich initiiert, mit Burschen, die dort halt auch schon in der extremen Rechten unterwegs waren und mit ganz vielen Kadern, die früher auch für die NPD zum Beispiel im Sächsischen Landtag gesessen haben und anderen Politikern. Und dort ist sozusagen jetzt mal so ein Blick der Öffentlichkeit drauf geworfen worden, weil in dem Haus der Dresdensia in Gohlis im Leipziger Norden. Auch Tannwald Media sitzt und dort Verknüpfungen zwischen Identitären, Neonazis und der AfD nochmal deutlich geworden sind, weil Tannwald Media ganz viel Content produziert für die AfD in dem Brandenburg-Wahlkampf, den sogenannten Abschiebesong, einem Computerspiel, und es werden dort Memes produziert fürs Internet. Genau, und auch regelmäßig Kampagnen für die AfD in den unterschiedlichen Wahlkämpfen produziert. Und dieses Medienunternehmen sitzt quasi in dem Haus der Burschenschaft, und es gibt dort enge Verknüpfungen und Bezüge zwischen den unterschiedlichen extrem rechten Akteuren.
Auch hier weisen wir wieder gerne auf unsere Folge zu Tannwald Media hin. Da hatten wir das Thema der Verbindung zur Burschenschaft ja auch schon mal kurz angeschnitten. Hört da gerne noch mal rein. Das war Folge 38 aus dem Jahr 2025.
Ja, und ebenfalls im Zentrum Leipzigs liegt die Otto-Schill-Straße, wo die Normannia zu Leipzig ihr Haus hat.
Die ist zum Beispiel halt aufgefallen, dass sie während der sogenannten Corona-Proteste, diesen Großdemonstrationen, die es in Leipzig halt gab, auch bundesweit für extrem rechte Akteure und Verschwörungsideologen so als so ein Treffpunkt ausgerufen wurde. Halt irgendwie, da wurde halt gesagt, ihr könnt dann da auf dem Ring demonstrieren in Leipzig, und wenn ihr mal auf Toilette müsst oder sonst irgendwas, dann könnt ihr zur Burschenschaft halt irgendwie kommen. Das ist vorher dann publik geworden, dann haben die sich davon distanziert. Die Burschenschaft hat man aber trotzdem natürlich auf den Protesten in der Leipziger Innenstadt angetroffen und gesehen. Die sind teilweise dann halt auch so hin und wieder mal mit ihren Bändern in der Innenstadt unterwegs. Genau, deswegen sind diese Immobilien, glaube ich, schon wichtig halt als ein Ort der Organisierung.
Ein weiteres der bekannten Häuser von Studentenverbindungen ist eine Villa auf der Karl-Heine-Straße.
Schauen wir uns die Webseite der Verbindung genauer an. Werden dort in der Historie des Corps Lusatia Männer hervorgehoben, die anscheinend die Vielfalt des im Corps herrschenden Interessen und Fachrichtungen zeigen sollen. Personen etwa wie Reinhold Lobedanz, dessen Vergangenheit in der NS-Zeit natürlich nicht weiter Erwähnung findet. So war Reinhold Lobedanz in der NS-Zeit Mitglied im Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen sowie im Opferring der NSDAP und Blockwart. Auch nur nach 1945 blieb er ununterbrochen und ohne Konsequenz als Jurist in seinem Amt.
Ja, auch Egbert Weiß, der in der Lusatia bis zu seinem Tod 2022 Ehrenmitglied war, hat als Jurist eine mehr als einschlägige Karriere hingelegt.
So war er als Richter maßgeblich beteiligt am 1968 geführten Revisionsverfahren gegen Joachim Rehse, der 1943 und 1944 im Volksgerichtshof, dem höchsten Gericht des NS-Staates für politische Straftaten, tätig war. Rehse war hier als Richter in den von ihm geführten Verhandlungen für tausende Todesurteile verantwortlich. Das antifaschistische Infoblatt schreibt zu dem Prozess von 1968, Zitat: Die Kammer unter Mitwirkung von Richter Egbert Weiß sprach Rehse frei, da der Volksgerichtshof ein ordentliches Gericht gewesen sei und die Richter nur im Namen des Rechts handelten. Für die bundesdeutsche Justiz ist sogar der Volksgerichtshof noch rechtsstaatlich. Dieses Urteil war das endgültige Aus für die Verfolgung der NS-Justiz. Und Egbert Weiß legte seinen Fokus lieber auf die Verfolgung linker Kräfte. So war er an mehreren 129a-Prozessen gegen die politische Opposition beteiligt, wo es immer, wenn es ihm juristisch möglich war, zu harten Strafen kam.
Und über diese Person, also Egbert Weiß, da gibt es noch mehr.
Am 8. Juni 1989 wurde am Kammergericht in Berlin, Charlottenburg, eine von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossene Gedenktafel angebracht. Sie sollte an die vom Reichsgericht, welches dort bis 1945 seinen Sitz hatte, an ermordete Deserteure und Widerstandskämpferinnen erinnern. Einen Tag später war die Gedenktafel weg, abgehängt auf Veranlassung von ihm, jeden Egbert Weiß, Richter am Kammergericht. Egbert Weiß hat bis zu seinem Tod regelmäßig als alter Herr des Corps Lusatia Leipzig dieses besucht um Vorträge zu halten und O-Ton aus dieser NDR-Doku über die Verbindung, den Jungs ein paar Tipps zu geben, aber auch um ihnen Praktikumsplätze zu vermitteln. Die Kontinuität nationalsozialistischen Gedankenguts und die engen Verflechtungen zwischen neuen Mitgliedern und rechten alten Herren sind im Korps Lusatia offensichtlich.
Ja, und wenn man all das hört, dann ist es ganz schön tough zu sehen, dass Verbindungen und auch solche Kontinuitäten so ein, wie Carsten meinte, nerdiges Thema sind. Nicht, dass die Tolerierung und Nichtaufarbeitung von extrem rechten Biografien und Einstellungen in Deutschland etwas Neues wären, aber es ist trotzdem immer heftig zu sehen, wie das so unter aller Augen einfach tabulos möglich ist und war.
Ja, voll. Zumal dann ja auch die Skandale nicht abreißen, sondern es immer weitere gibt. Ein weiterer hat sich nämlich zum Beispiel zwischen dem Corps Thuringia zu Leipzig und der Landsmannschaft Plavia Arminia Leipzig ereignet. Da ging es unter anderem um deren Immobilie und diese, das haben wir ja schon mitbekommen, haben eben eine enorme Relevanz. Also natürlich als Vereinssitz, aber auch zum Beispiel, um Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Einerseits, um mit Mieteinnahmen Gelder zu kassieren, aber auch zum Netzwerken.
Vielleicht nochmal ganz kurz die Erwähnung, dass die Häuser von Burschenschaften, besonders von den DB-Burschenschaften, aber auch von vielen ADB-Burschenschaften, natürlich auch rechte Immobilien sind. Das wird häufig auch so ein bisschen übersehen. Also das sind die Orte, wo sich dann der Lesekreis der Identitären trifft, wo rechte Vorträge stattfinden und die sie besitzen. Also das ist dann auch nicht, wo man halt irgendwie vielleicht einen Wirt informieren kann, dass sich da jemand unter einem falschen Namen eingemietet hat oder sowas und dann wird denen das gekündigt, sondern das gehört denen.
Und nicht nur das.
Und das Unverschämte ist, dass sie teilweise sich selber als Studentenwohnheime labeln und dadurch, glaube ich, in Teilen sogar gemeinnützig sind. Was ja abgefahren ist, weil die per se keine Frauen aufnehmen. Und dann halt sozusagen da unter die Gemeinde, also es gab dann auch intern, hatten die so ein bisschen Schiss, nachdem irgendein Minister quasi verkündet hat, ja, müsste man mal quasi unter die, also genauer anschauen, ob das überhaupt so geht, ob das, wie man da drauf reagiert. Aber bisher haben die teilweise einen Gemeinnützigkeitsstatus, weil die sich als Studentenwohnheime labeln, obwohl es da halt einen sehr begrenzten Zugang gibt. Also das ist, ja, also Verbindungshäuser, nicht alle, aber ein Teil sind halt auch rechte Orte und rechte Immobilien, die auch nicht unterschätzt werden sollten, weil gerade in Universitätsstädten ansonsten ja quasi extrem rechte Treffpunkte eher Mangelware sind. Also so in, weiß ich nicht, Heidelberg, Göttingen, Tübingen und so weiter, da gibt es ja ansonsten nicht so viel für sowas. Und da sind es halt wichtige Orte der extremen Rechten, wo auch unter dem Ausschluss von der kritischen Öffentlichkeit dann vielleicht auch Leute zusammenkommen. Da hat man dann irgendwie so CDU-Rechtskonservative und AfD-Mitglieder oder vielleicht auch mal einen klassischen Neonazi. Und das wird ja dann auch nicht skandalisiert, weil die sich da ja quasi ohne dass die Öffentlichkeit das normalerweise mitbekommt, treffen und dann halt, was weiß ich, gemeinsam halt, vielleicht entstehen da auch Allianzen, die halt dann auch an anderer Stelle problematisch sein können.
Okay, kommen wir nun aber zurück zum besagten Streit, der vielleicht kein Grund zur Freude, aber zumindest für ein kleines Schmunzeln ist. In Leipzig hat sich unlängst das Corps Thuringia ganz schön in die Haare bekommen und am Ende der Geschichte ihre Villa an die Landsmannschaft Plavia Arminia verloren. An der Stelle wird es jetzt ein bisschen technisch, insofern man wissen muss, wie so ein Corps eigentlich aufgebaut ist.
Also so ein Corps, oder wie die meisten Verbindungen, besteht halt aus zwei Vereinen, einem Hausverein und einem Alternenverein. Man kennt meistens nur den Alternenverein, weil das, was so ein Corps oder eine Burschenschaft oder so ausmacht, das sind halt die alten Herren. Aber ja gut, das ist sozusagen der ideologische Zusammenschluss, der besitzt aber außer der Ehre nicht besonders viel. Der andere, der Hausverein, der besitzt das Haus. Der ist deutlich reicher als der andere.
Also ein Corps hat zwei Vereine. Einmal die alten Herren als geistige Vertreter und dann der Hausverein als materieller Eigentümer.
Jedenfalls diese beiden Teile des Corps, die haben sich dann so übel verkracht, dass der eine Teil diesen Hausverein übernommen hat und dann beschlossen hat, den anderen auszuschließen aus dem Hausverein und dann ihnen Hausverbot zu erteilen. Und das haben sie mit der Polizei durchgesetzt. Also das meine ich mit, die haben sich fast geprügelt. Und daraufhin hatten die da so ein schönes neues Haus, das fanden die anderen überhaupt nicht gut. Also die fanden das sogar ziemlich gemein. Und die meinten also, sie hätten ja eigentlich die Tradition und außerdem wären das ja noch verdammt viel weniger. Also die, die rausgeflogen sind, waren fünfmal so viele, wie die, die drinnen geblieben sind. Aber die, die drin geblieben sind, die waren so entitled.
Dass da jetzt die eine Personengruppe besser als die andere gewesen sei, lässt sich auf keinen Fall sagen. Rechtes Gedankengut und noch mehr gibt's und gab's auf beiden Seiten.
Da war nicht nur der AfD-Stadtrat drin, da waren auch andere Nazis drin und da war auch einer vom konkurrierenden Chor vom Weinheimer Seniorenkonvent. Und ehrlich gesagt waren viele von denen auch noch in einer anderen Verbindung. Das war sozusagen ihr Seitengeschäft hier, also ihr Zweitband nennt man das ganz offiziell. Und dann haben die aber gedacht, na gut, egal, wir übernehmen das jetzt mal und schmeißen die alle raus. Und dann haben sie das gemacht und daraufhin hat sich dann der andere Teil gedacht, na gut, dann schmeißen wir alle aus dem Altherrenverband. Gleiche Münze heimgezahlt, dachten sie, hat die nur nicht so viel gestresst, ehrlich gesagt. Schon ein bisschen, aber nicht wirklich so viel.
Ja, und dann hat natürlich die Freiburger Antifa das zu allem Ärger auch alles wieder veröffentlicht. Und dann dachte man sich wohl, ach scheiß drauf, wir haben eh nichts mehr zu verlieren.
Unser Ruf ist total ruiniert, also vermieten wir dieses Haus einfach an eine andere Kooperation. Also wir haben ja auch gar keine großen Ambitionen, jetzt hier ernsthaft in Leipzig irgendwie was zu machen. So, das war reine Machtpolitik. Die hatten noch nie vor, irgendwie ganz ernsthaft Chorpolitik zu machen oder so. Und haben sich dann gedacht, naja, schönes Haus, aber es kostet halt viel Geld und ne. Und die hatten ja gerade keine Einnahmen. Also ihre Mieter hatten sie ja gerade sozusagen entmietet. Und das war schlecht für den Geldbeutel. Ne? Also haben die sich neue Mieter gesucht. Und zwar haben sie einmal in die Kooperationsszene reingerufen. Wer ist die opponistischste hier unter euch? Und dann hat sich Flavia Armania gemeldet vom Coburger Konvent und gesagt, wir haben mit Chor natürlich gar nichts zu tun, aber euer Haus, das würden wir schon nehmen.
Und so ist es dann auch passiert. Die Thuringia hat also das Haus verloren und war gespalten und zerstritten. Eigentlich würde man ja vermuten, dass sich bei diesen ganzen kampfbereiten Männern dann so eine Haltung durchsetzt, wir holen das Haus jetzt einfach wieder zurück. Aber das ist nicht passiert, sondern es wurde versucht, das Ganze juristisch zu klären. Also mit der eigenen Paralleljustiz wohlgemerkt. Und weiter ist dann nichts passiert.
Ja, nicht nur das. Also die sind nicht nur, also man würde nicht nur erwarten, dass die regelkonform sind, sondern, also dieses Beispiel eignet sich ganz hervorragend, weil die sind auch noch im sogenannten schwarzen Kreis. Also in den Chor gibt es ja nochmal so Unterorganisationen bei denen. Die gibt es eigentlich bei allen Verbänden. Bei den Burschenschaften heißt es die Kartelle und also nicht zu verwechseln mit dem Kartellverband, aber bei den Chor heißt es die Kreise. Und der schwarze Kreis ist geradezu berüchtigt für seine Fechtgeilheit. Also wenn du bei drei nicht auf den Bäumen bist, dann wirst du von denen kontrahiert. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn da tatsächlich passiert? Ja, nichts. Die haben nicht eine Person zum Duell gefordert und die haben ein ganz normales Landgericht angerufen, die haben sich da gegenseitig verklagt, wisst ihr, und dann gemein.
Aber ja, ansonsten war's das.
Da ist genau gar nichts. Da ist die Antifa hingegangen und hat sich jahrelang über sie lustig gemacht, jeden Scheiß veröffentlicht, den sie geschrieben haben und nichts ist passiert. Es kam genau gar nichts. Nichts bei uns, nichts bei denen, nichts zwischen denen und so ist es tatsächlich. Da ist einfach sehr viel Gerede und sehr wenig Handeln. Deswegen würde ich auch sagen, bis auf so ein paar, die man ehrlich eher bei der AfD- und JA-Szene und so zuordnen würde, oder jetzt die GD-Szene, die natürlich körperlich gefährlich sind. Die allermeisten sind körperlich nicht gefährlich. Das ist nicht so. Die haben einen gewissen Ruf und so, aber da ist nichts dahinter.
Zumindest nicht in dem Organisationszusammenhang, wie sich das in die gesellschaftlichen Institutionen trägt, aber eben auch aus der Gesellschaft herausgespeist wird. Darüber hatten wir ja schon im ersten Teil gesprochen.
Genau, kommen wir damit also nochmal zurück zur Situation in Leipzig. Lucius Teidebaum erzählt uns, welche Studentenverbindungen es hier noch alle gibt. Wir haben bisher ja eher über die größeren Skandale gesprochen, aber es gibt insgesamt in der Stadt einfach total viele Verbindungen.
Es gibt noch die Burschenschaft Alemannia zu Leipzig, die ist im Kartell christlicher Burschenschaften, also in einem anderen Dachverband organisiert. Und bei denen war auffällig, dass die auch Mitglieder hatten, bei denen ist ein Mitglied, war zumindest einmal Inhaber eines rechten Verlages, nämlich vom Renovamen Verlag. Und auch der Sitz dieses Verlages war eine Zeit lang auf dem Haus, jetzt ist es nicht mehr. Sie hatten auch immer wieder auch so, Vorträge von so meinetwegen einem Redakteur der Jungen Freiheit. Also jetzt vielleicht nicht ganz so knallhart wie irgendwie Philipp Stein einzuladen, aber es ist halt dann eben auch eine Vielfalt quasi in der extremen Rechten, die sich da auch in den Burschenschaften abgibt.
Es gibt das Corps Saxonia Leipzig, wo es Verstrickungen zur AfD geben soll, genauso wie beim Corps Thuringia Leipzig. Wir können an der Stelle aus juristischen Gründen nicht sagen, dass das stimmt, weil Belege fehlen. Dann gibt es noch eine akademische Damenverbindung, Zenobia, die 2002 gegründet wurde und die Besonderheit hat, dass sie fakultativ schlagend ist.
Das ist bei Damenverbindungen eigentlich überhaupt nicht üblich. Es wird auch häufig so quasi begründet, naja, dann ein Frauengesicht, das darf ja nicht irgendwie durch irgendwelche Narben entstellt werden. Und deswegen ist das eigentlich, also ich weiß auch gar nicht, weil man ficht dann eigentlich auch nicht untereinander, ich weiß auch gar nicht, wer dann quasi als Gegner genommen wird. Also ich glaube nicht, dass sich eine Männerverbindung für irgendwie ein Fechtritual mit einer Frauenverbindung hergibt. Das wäre sehr, sehr unüblich. Fand ich spannend, als ich da drüber gestolpert bin, dass die Zenobia, also und fakultativ heißt aber nicht, dass man pflichtschlagend ist, sondern fakultativ heißt, man kann schlagen. Es findet häufig auch dieses Training statt. Also das, die Paukstunden heißt es dann im Verbindungsjargon, aber dass man halt nicht dann eine Pflichtmensur am Ende hat.
Und dann gibt es noch eine katholische Studentenverbindung.
Die heißen häufig KDSTV oder KSTV. In dem Fall ist es die KDSTV Germania Leipzig, die im Dachverband Kartellverband organisiert ist. Da ist vielleicht noch ganz spannend, dass da ein CDU-Stadtratmitglied ist, sowie ein Teil des RCDS in Leipzig an der Uni. Und eine akademische Turnverbindung gibt es noch, eine Wingolfsverbindung, die sind dann immer eher so evangelisch geprägt, also religiös-christlich, aber evangelisch im Gegensatz zu den katholischen Verbindungen. Und es gibt noch einen Jagdchor und eine zweite Jagdverbindung, eine Verbindung akademischer Jägerinnen und Jäger, also offensichtlich gemischt geschlechtlich dem Namen nach, Venatio, die aber auch unter anderem dadurch aufgefallen ist, dass sie 2016 am Akademikerball in Wien teilgenommen hat. Und das ist ein Stell-dich-ein der extrem rechten Verbindungen normalerweise. Also genau, es gibt noch eine zweite Damenverbindung, das ist die ADV Aurora. Oh, noch eine dritte, Entschuldigung. Also ADV Aurora zu Leipzig und die Damenverbindung Minerva zu Leipzig. Es kann aber durchaus sein, dass eine oder zwei von den Damenverbindungen, also ob jetzt Zenobia, Aurora oder Minerva, dass die inzwischen auch keinen aktiven Betrieb mehr haben, also keine aktiven Mitglieder mehr.
Es sind also, wie wir das auch schon ein paar Mal gesagt haben, nicht alle Studentenverbindungen gleich zu bewerten.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele Unterschiede zwischen den einzelnen Dachverbänden. Also diese Seilschaften funktionieren natürlich nicht gleich gut, wenn du einen anderen Dachverband hast. Und das sieht man hier auch sehr deutlich. Auch die politische Ausrichtung ist teilweise einfach anders. Also wenn ich sowas sage, ich möchte nicht abdriften und so von wegen, einer MCC ist so und der NDB, das ist ein Nazi. So ist das nicht. Die sind mehr oder weniger alle Nazis, aber unterschiedlicher Couleur. Und so gibt es es auch bei Dachverbänden. Also Dachverbände, du wirst mehr Nazis bei der Deutschen Burschenschaft antreffen als bei einem Chor. Das war in der Zeit des Nationalsozialismus nicht unbedingt so, aber das ist heute so und das heißt aber nicht, dass es keine Nazis beim Chor gibt. Und es gibt auch überdurchschnittlich viele Nazis beim Chor im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Aber es gibt durchaus auch Antifaschisten beim Chor. Es gibt Leute, die verlegen Stolpersteine und sowas. Das gibt es da auch. Das muss man einfach differenzieren.
Ja, es hat sich während aller Interviews gezeigt, es gibt einfach enorme Unterschiede.
Die Deutsche Burschenschaft ist erheblich schlimmer als die Chors sind und der Coburger Konvent. Aber die sind sowas von nicht harmlos. Und auch die Katholiken, die man immer gerne vergisst oder so, die sind sowas von überhaupt nicht harmlos.
Vor diesem Hintergrund appelliert Carsten vom Ladenschlussbündnis auch für Aufmerksamkeit und Aufklärung.
Also unser Hauptanliegen ist es, aufzuklären. Also das, was an Wissen vorhanden ist und da liegt, zu bearbeiten, zu verknüpfen und vor allem halt auch anschaulich zu machen. Also wir machen es mit unseren unterschiedlichen Touren in Leipzig, wo wir halt die entsprechenden Orte abfahren, um auch andere Menschen darüber aufzuklären, was auch in der Leipziger Innenstadt halt stattfindet, aber halt auch in Gohlis zum Beispiel, schreiben Texte, versuchen hin und wieder auch mal mit der Pressemitteilung Aufmerksamkeit herzustellen. Wir waren bei Tannwald Media häufiger jetzt auch nochmal Bezug nehmend auf all das, was dort für die AfD produziert wird und die Netzwerke zwischen der AfD deutlich zu machen, die ja weit über Leipzig hinausreichen.
Und dann dieses Wissen eben zu teilen über Medien, über Portale und dafür auch zusammenzuarbeiten. Und wir finden, das hat diese Episode mal wieder krass gezeigt, wie viel wir linken Strukturen überall zu verdanken haben und wie viel an mediale Aufklärung der investigativen Recherche von Antifa-Gruppen zu verdanken ist.
Vor den Leaks 2011 der Freiburger Antifa-Gruppe gab es genau ein öffentliches internes Dokument einer Verbindung. Und jetzt lässt sich ganz anders auf ihre Recherchen aufbauen, politisch und aktivistisch, aber eben auch in der Forschung und Berichterstattung.
Genau, und ich würde sagen, das ist halt relevant, mehr Menschen darüber aufzuklären und zu informieren. Und wenn das dann vielleicht irgendwann mal so eine Form von einer kritischen Masse halt irgendwie gibt, weil Leute sich damit beschäftigt haben, dann kann man halt auch dazu übergehen und sich überlegen, wie kann man dagegen aktiv werden, in der Hinsicht, dass solche Propaganda und solche Strukturen nicht mehr von Leipzig aus stattfinden können.
Und nicht nur Leipzig, sondern auch darüber hinaus.
Also stören, wo es geht und sie nicht einfach unbekümmert und in Ruhe lassen, sondern dort versuchen halt aufzuklären und das nicht zuzulassen. Wie man halt auch verhindert, dass Nazis sich in Leipzig versammeln und auf den Straßen einen Angstraum herstellen können, geht es halt auch darum, in anderen gesellschaftlichen Bereichen das zu unterbinden.
Dem können wir uns natürlich nur anschließen und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge ein bisschen schon dazu beigetragen haben. Nochmal der Tipp, den wir vorhin schon mal gegeben hatten, die Forschung von Anne Mielke zu Damenschaften. Die könnt ihr online finden und euch dazu eben dann nochmal mehr selber informieren, da wir ja leider kein Interview führen konnten.
Und wir sagen damit Tschüss und auf Wiederhören.
Hä?
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.